Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen an diesem Sonntag Rogate hören auf zwei Predigtverse, die ich mitgebracht habe aus dem Kolosserbrief als Predigttext. Wir wollen hören Kolosser 4, die Verse 2 bis 3. Der Apostel Paulus ruft uns hier zu: Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Amen. Wir wollen beten. Lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese Anweisung, die der Apostel Paulus im Geist in dir, der Gemeinde in Kolossea, gegeben hat, aber eben heute Morgen auch uns. Wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt die Predigt hören über diese beiden Verse, über diese Anweisung, dass du durch deinen guten Heiligen Geist in unser Leben hineinsprichst, in unsere Nachfolge, in unsere Gebetspraxis. Herr, wir wollen hören, wir wollen lernen aus dem, was dein Wort uns zu sagen hat. Aber damit wir Dinge verstehen, damit wir sie begreifen, dazu musst du die Tür des Herzens aufmachen bei uns durch deinen guten Heiligen Geist, damit dein Wort auf fruchtbaren Boden falle. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vor 100 Jahren, da war es so, wenn man da die Schule absolviert hatte, seine Lehre gemacht hatte oder sein Studium beendet hatte, dann war man fertig. Da hat man nur noch seine Tätigkeit ausgeführt und das war's. Heute ist das anders. Heute gilt das Motto lebenslanges Lernen. Und wer im Berufsleben steht, der weiß, da kommen permanent Schulungen. Also ich sprach neulich mit einem Arzt, der erklärte mir, dass er jetzt nochmal Reanimationstraining machen müsse. Da habe ich mir auch gefragt, Mensch, der hat das doch studiert, aber ist ja klar, wenn der eine Weile das nicht gemacht hat, der muss da drin bleiben, dass man das weiß, noch guckt, was man heute an neuen Erkenntnissen hat. Da musste er nochmal als Fachmann in eine Schule. Letzte Woche im Spiegel habe ich gelesen, warum der FC Barcelona so erfolgreich gewesen ist. Der hat dieses Jahr den Pokal und die Meisterschaft in der spanischen Liga, der vermeintlich stärksten Liga der Welt, gewonnen. Und da hat der Hansi Flick, der deutsche Trainer, die noch einmal neu geschult, diese Profis, zum Thema Abseitsfalle. Also das sind ja alles Experten, diese Fußballprofis, die da Millionen verdienen. Und die kennen alle die Abseitsfalle, haben die schon in der Jugend gelernt. Aber er hat das nochmal richtig trainiert, ganz ausgiebig. Und das, so erklärte dieser Sportjournalist im Spiegel dann, sei quasi der Schlüssel zum Erfolg gewesen, weil die so viele Abseitsfallen aufgebaut haben, alle sind reingelaufen, die mussten halt dann nochmal rein in die Schulung und das brachte den Erfolg. Aber nicht nur in diesen großen Dingen, wenn so ein Fachmann geschult wird oder Fußballprofis, auch so im ganz Kleinen. Also wenn wir uns ins Flugzeug setzen und egal wohin fliegen, im Urlaub oder eine Geschäftsreise machen, dann wissen wir, was vom Start passiert. Da kommt die Stewardess und dann gibt es nochmal so eine dreiminütige Kurzschulung, wie der Gurt anzulegen ist und wo dann die Sicherheitsweste ist und. Man hört sich das so alles an, aber glauben Sie mir eins, wenn irgendwann das Flugzeug abschmiert, da sind Sie dankbar, dass Sie das nochmal gehört haben und wirklich dann zugreifen können. So, ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, wo überall Schulungen passieren, was alles wichtig ist. Auch im Glaubensleben ist das so. Viele Texte der Bibel sind nichts anderes als Schulungen, wo wir nochmal neu Wesentliches hören. Eben das Evangelium, was wir als zweite Lesung gehört haben, sagte ich ja schon so einleitend, das war eine Gebetsschulung von Jesus. Da sagt er ganz klar, so sollt ihr beten. Und das lesen wir wieder und werden da neu drin geschult. Und auch der Text, den wir heute haben, ist nichts anderes als eine Kurzschulung im Gebet. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, in der Gebetsschule des Paulus. Er ist heute unser Lehrer und er schult uns nochmal neu im Beten. Und wir werden über vier Punkte aus diesem Text uns Gedanken machen in dieser Schulung. Erstens über die Beharrlichkeit im Gebet. Zweitens über den Dank im Gebet. Drittens über die Fürbitte für die Verkündigung im Gebet. Und viertens über das Eintreten für die verfolgten Geschwister im Gebet. alle vier Punkte eigentlich selbstverständlich, weiß jeder Christ, und doch muss ich und vermutlich auch viele von euch noch einmal an diesen Punkten nachgeschult werden. In der Gebetsschule des Paulus, das Erste, was wir neu bedenken dürfen, wo wir geschult werden, ist die Beharrlichkeit. Die Beharrlichkeit im Gebet. So geht hier dieser Text los. Seid beharrlich im Gebet. Das Wort, das hier im Griechischen steht, proskatereo, es heißt so viel wie nicht nachlassen, aushalten, eben beharrlich sein. Immer wieder im Beten, immer wieder beten. Und wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, im Neuen Testament, der weiß, dass der Paulus das immer und immer und immer wieder der Gemeinde richtig einhämmert. Also ich lese einfach mal so ein paar Bibelstellen. Epheser 6, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet. Römer 12, 12, seid beharrlich im Gebet. 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass. Also immer wieder muss Paulus das befehlen, Mensch, immer dranbleiben, betet mehr, betet. Also Thema dieses Gottesdienstes, betet, 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 betet. Und nicht nur, dass er die Gemeinde dazu aufruft, das ist auch das, was er selber tut. Also wenn man den Beginn der Briefe liest, zahlreiche Briefe, also 1. Korintherbrief, den Kolosserbrief, 1. Thessalonicher Brief, Philipperbrief, geht es immer los, wir gedenken eurer alle Zeit im Gebet. So beginnt es. Also das macht der Apostel Paulus mit seinen Mitarbeitern dann auch für die Gemeinde. Nicht nur, dass er sie aufruft zum Beten, sondern dass er sagt, das ist natürlich die Voraussetzung, dass ich das auch für euch tue. Wir haben permanent die Hände gefaltet, heißt das. Und jetzt ist das nicht allein nur ein Steckenpferd des Apostel Paulus, sondern das durchzieht die ganze Bibel. Dass die Leute beharrlich sind im Gebet. Das Erste, was über die erste Gemeinde in Jerusalem gesagt wird, nachdem Jesu gen Himmel gefahren ist, wir haben ja nächste Woche Himmelfahrt, heißt es Apostelgeschichte 1,40, sie waren alle stets beieinander einmütig im Gebet. Stets immer beieinander einmütig im Gebet. Das hat die erste Gemeinde ausgezeichnet, noch vor Pfingsten, Einmütigkeit, stets beieinander zu sein im Gebet. Das hat die Gemeinde auch fortgeführt, als Petrus dann im Gefängnis ist, lesen wir Apostelgeschichte 12, die Gemeinde betete ohne Aufhören zu ihm, zu Gott. Ohne Aufhören. Also das ist alles, was ich deutlich machen möchte, Beharrlichkeit im Gebet. Und nicht nur im Neuen Testament, auch wenn wir sehen, natürlich im Alten Testament, und da könnte ich jetzt dutzende Geschichten sagen, nur eine ganz große, der große Elia, so ein vollmächtiger Mann. Da sagt man doch eigentlich, wenn der betet 2 Minuten und das Ding ist erledigt, egal was der betet. Elia. Und dann hören wir davon, dass Gott ihm den Auftrag gibt zu beten, dafür, dass eben das Wetter sich ändert. Das ist 3,5 Jahre Dürre. Und da wird nicht gesagt, ja, der spricht eben mal Gebet, ganz lässig und locker, der ist so stark und so vollmächtig. Nein, da wird gesagt, der kniet sich hin und fleht auf den Knien, der ist ganz inbrünstig dabei. Und dann guckt er hoch, schickt seinen Diener weg, nix. Und das läuft dann über 7 Mal. Der muss immer wieder ansetzen, immer wieder das Neue. Der bleibt beharrlich dabei, bis irgendwann der Diener sagt, ja, ganz hinten, ne, da kommt so eine ganz klitzekleine Wolke. Und dann weiß er, jetzt geht's los. Aber er muss 7 Mal beten. Die ersten 6 Mal ist da nichts. Beharrlichkeit im Gebet. Oder denken wir Jesus in Gethsemane, und ich könnte wie gesagt hier weiterführen, was die Bibel alles über Beharrlichkeit im Gebet sagt, halt, da holt er seine Top-Leute, Jakobus, Johannes, Petrus, nicht mal die ganzen 12, nur diese 3, in Gethsemane zu beten halt. Und er ringt, er betet unter Schweiß und Blut halt, und die pennen ein. Und das macht er ihnen zum Vorwurf, als er wiederkommt, auch da 3-mal. Könnt ihr nicht das bisschen aushalten, könnt ihr nicht damit beten? Auch da genau der Punkt halt zu sagen, betet. Und nochmal, das sind die Topstars des Glaubens halt, die das hören müssen, dass sie beten müssen, dass sie beharrlich sind im Gebet. Und das ausdauernde, ständige Gebet ist das, was eben Gott auch von uns fordert. Nicht nur fordert, sondern sich auch wünscht. Das tiefe Innere, das habe ich eben schon im Beichtgebet anklingen lassen, ist, dass Gott eine tiefe Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit uns hat. Es geht nicht darum, dass wir das Gebet so abreißen, so wie wir uns die Zähne putzen. So nach dem Motto, das legt uns Gott als Pflicht auf und das müssen wir jetzt tun. Also nachher kommen dann 3 Leute zu mir und sagen am besten, Herr Pastor Latzel, wie oft müssen wir denn beten? So wie das in manchen Orden geregelt ist halt, die haben ganz feste Gebetszeiten, was manchmal auch nicht schlecht ist, sich so feste Gebetszeiten einzurichten, aber das darf nicht zum Zwang werden. Also in vielen Orden ist es so, dass die im Anschluss an Psalm 119 siebenmal beten. Also da heißt es im Psalm 119, 164, ich lobe dich des Tages siebenmal. Und das ist schon in der ersten Gemeinde so gewesen, dass man tatsächlich feste Gebetszeiten hatte und das ist dann in den Mönchsorden übernommen worden halt. Und dass man so Gebetszeiten hatte, das Morgengebet, den Laudes, die zwei Gebete am Vormittag, die Prim und die Terz, mittags die Sext, nachmittags das Non, das Abendgebet, die Vespam und schließlich das Nachtgebet, das Komplett. Das sind sieben Gebete, wo man dann in so einem Abend strukturiert gemeinsam betet. Man sagt, hey, das ist so wichtig, wir sind, ich sage das mal so, schwache Kandidaten, wir kriegen das sonst nicht hin, wenn wir da keine Struktur haben, da müssen wir einfach feste Zeiten haben. So wie wir, ich sage es nochmal mit dem Zähneputzen, auch feste Zeiten haben, ist es manchmal hilfreich zu sagen, ich habe zweimal, dreimal am Tag auch eine feste Zeit, wo ich mit dem Herrn rede. Nicht als Zwang, aber manchmal ist das hilfreich. Und das ist so vielleicht auch die Sache, die du erkennst. Ja, wie ist es denn eigentlich mit meinem Gebet zu Gott? Nochmal, Gott wünscht sich das. Gott ist wie so ein liebender Vater, nicht wie, er ist der liebende Vater schlechthin. Und wenn ihr irdisch denkt an einen liebenden Vater oder eine liebende Mutter und die hört nichts von ihrem Kind, das Kind spricht nicht mit ihr, mit ihm, dann wisst ihr, was bei so einem Vaterherz, bei so einem Mutterherz los ist. Das ist ganz schlimm. Da wünscht man sich den Kontakt mit dem Kind. Wenn man ganz schlimm in der Seelsorge heißt, ich habe seit Monaten nichts von meiner Tochter gehört, von meinem Sohn gehört. Das ist furchtbar für Menschen und genauso ist es für den liebenden Gott. Der hat uns lieb und der möchte mit uns sprechen. Und er ist bei uns dabei. Gott ist gegenwärtig, singen wir immer wieder. Nicht nur hier im Gottesdienst, der geht mit uns. Der ist immer bei uns. Stellt euch mal vor, ihr fahrt mit eurer Frau in Urlaub, fahrt runter nach Italien und seid zwei Tage im Auto nebeneinander und ihr würdet mit eurer Frau nicht sprechen. Kein einziges Wort. Ihr habt jetzt zwar keinen Streit, aber ihr redet einfach nicht miteinander. Du sprichst deine Frau nicht an. Der würde sagen, hey, in der Beziehung ist da vielleicht nicht alles so, wie es sein sollte. Da ist eine Menge Luft nach oben. Und genauso mit Gott. Auch wenn wir im Auto nach Italien sitzen in 10 Stunden, der Herr ist mit dabei. Der ist auch dabei, wenn wir aufstehen, wenn wir ins Bett gehen. Er gibt uns von allen Seiten, egal wo wir hingehen, Gott ist immer da. Und er hat eine Sehnsucht nach dem Gespräch mit uns. Und deshalb ruft er uns dazu auch auf, mit ihm zu sprechen. Betet. Beharrlich. Nochmal, man kann das so verstehen, als Imperativ zweite Person Plural halt, so nach dem Motto, seid beharrlich, so der Feldwebel sagt, alle Mann, das und das machen, Befehl, umsetzen und wie es passiert nicht. Ne? So verstehen manche Leute die Bibel. Ich sehe das ganz anders. Das ist die Bitte, das Flehen an dich, des lebendigen Gottes, bitte sprich doch mit mir. Du nötigst dich ab mit diesen komischen Problemen, ey, da kümmere ich mich doch drum. Ich habe es dir doch so oft gesagt, wirf deine Sorgen auf mich, ich kümmere mich drum. Ich will teilhaben an deinen Freuden. Ich will bei dir sein, wenn es dir nicht gut geht, dann will ich dich trösten. Aber komm bitte und sprich mit mir. Das ist der Wunsch des lebendigen, dich liebenden Gottes. Beharrlichkeit im Gebet. Nicht nur verpflichtend zu sagen, nochmal, ich muss jetzt dreimal, viermal, fünfmal am Tag da fest und dann immer so 5 Minuten, sonst ist es zu wenig. Sondern hey, da ist einer, der richtig mit dir reden will und nicht irgendjemand, der lebendige Gott. Und er lädt dich ein. Er wird dir sein Ohr schenken. Er neigt dir sein Ohr zu, so heißt es in dem Psalm. Und deshalb möchte ich dich bitten, das einfach nochmal zu gucken. Wie ist es denn mit deiner Beharrlichkeit? Stehst du mit Gott im ständigen Austausch? Oder ist das Gebet so reduziert, so auf das Abendgebet, kurz vorm Schlafengehen? Und wenn es irgendwann nicht richtig läuft, bei der und der Geschichte, dann schickt man auch ein Stoßgebet gen Himmel, dass ja die und die Untersuchung läuft oder das und das Ergebnis in der Prüfung richtig ist. Gott möchte beharrlich mit dir im Kontakt sein, der möchte mit dir sprechen. Beharrlichkeit im Gebet. Das Erste, was Paulus uns hier zu denken gibt. Ein Zweites, die Dankbarkeit im Gebet. So heißt es hier dann weiter. Nicht nur, dass wir beharrlich sein sollen, sondern sollen in ihm wachen mit Dankbarkeit. Wacht in ihm im Gebet mit Danksagen. Mit Danksagen. Also es gibt 4 Bibelstellen, wo expresses Verbes gesagt wird, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Manche Menschen fragen ja, was ist denn mein Auftrag halt? Ich habe jetzt keine Spezialberufung, Jungschar zu leiten oder irgendwie Mitglied im Kirchenvorstand zu sein oder sonst was zu tun. Und fragen die Leute, was ist denn so meine Aufgabe? Mein Leben ist so sinnlos. So sage ich, dann guck dir mal die allgemeinen Aufträge an, die Gott seinen Nachfolgern ganz allgemein gilt, was für alle gilt. Und da wird an 4 Stellen gesagt, was der Wille Gottes ist für die Menschen. Einmal heißt es davon, dass eben die guten Taten sein Wille ist. So heißt es in 1. Petrus 2, das ist der Wille Gottes, dass er mit den guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Also wir sollen gute Dinge tun, das ist der Wille Gottes. Das andere, was Gott sagt, weiter halt, 1. Timotheus 2 halt, dass er möchte, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Daraus resultiert der Missionsauftrag. Also das ist dann klar, was wir den Menschen gegenüber zu tun haben. Erstens, gute Taten. Zweitens, missionieren. Also das ist der Wille Gottes für uns, was wir den Mitmenschen tun sollen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Dingen finden wir die Erfüllung. Aber er sagt auch was im Verhältnis zu ihm, was wir tun sollen. Das erste ist die Heiligung. 1. Thessalonicher 4, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Also dass wir demütig sind, dass wir in die Buße gehen. All diese Dinge, das fällt darunter. Und ein Viertes wird gesagt, was der Wille Gottes ist, Dankbarkeit. Das ist das, was Gott von uns möchte. Im 1. Thessalonicher Brief lesen wir, seid dankbar in allen Dingen. Nicht für alle Dinge, aber in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. So sollen wir ihm gegenübertreten, in Dankbarkeit. Und zwar nochmal, in allen Dingen und zu allen Zeiten. Ganz besonders dann, wenn es richtig, richtig, richtig gut läuft in deinem Leben. Also wenn die Top-Erfolge kommen, du richtig glücklich bist, du den Menschen fürs Leben gefunden hast und glaubst, jetzt kann ich alles alleine, wenn du deine Prüfung bestanden hast, nicht, wenn du den ganz großen Coup gemacht hast, vergiss bloß nicht die Dankbarkeit. Lukas 12, der reiche Kornbauer, das ist so ein Typ, der hat alles geschafft, das war's, sagt er sich, ich habe jetzt Ruhe, alles Taco. Und hat die Dankbarkeit vergessen. Vergiss bloß nicht die Dankbarkeit. Überfluss und Überdruss und Unmut, das gehört alles miteinander zusammen, halt, ne, zu sagen. Da pass auf, immer wieder zur Dankbarkeit. Nicht du hast das gemacht, er, der lebendige Gott. Aber nicht nur, wenn es richtig, 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 richtig gut läuft, sei dankbar. Auch wenn es richtig, richtig schlecht ist. Wenn du denkst, eben wie bei Hiskia, der hört nicht mehr. Es ist alles die Katastrophe, es zerbricht hier alles. Ich habe gar keinen Halt mehr im Leben und du könntest nur noch schreien und das darfst du. Du darfst im Gebet auch klagen, überhaupt gar kein Problem. Aber vergiss die Dankbarkeit nicht. Denn bei all dem, was schlecht und schwierig zu sein scheint, es gibt eine ganze Menge, was richtig gut ist. Es gibt so vieles, wofür wir zu danken haben. Ich sage einfach mal so ein paar Punkte, vielleicht sind ja Leute hier, die momentan wirklich in einer tiefen Krise sind. Bitte bringt eure Klage, eure Not vor Gott, er hört und er hilft. Aber ich möchte dir auch eins sagen, es ist so vieles gut in deinem Leben, was du vielleicht momentan nicht richtig siehst und auch in meinem Leben. So Selbstverständlichkeit. Wir haben eben gehört, die Gebetsschulung von Jesu. Wir bitten ja jeden Sonntag, wenn meines Vater unser täglich bittet, auch jeden Tag ums tägliche Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute. Macht mal eure Kühlschränke auf. Da wisst ihr, was Sache ist. In diesem Land muss niemand verhungern. Wir haben ganz eher ein anderes Problem. Wir haben zu viel tägliches Brot. Beim Bäcker gehst du hin, da hast du jetzt nur da gesprochen als Beispiel, halt, da hast du 20 verschiedene Brotsorten. Kannst du dir alles leisten, kannst du alles haben. Was ist das für ein Geschenk, satt zu essen zu haben? Nochmal, Überfluss und Überdruss. Weil so selbstverständlich ist, denkt kein Mensch mehr dran. Das ist in anderen Teilen dieser Welt ganz anders. Und vor 150 Jahren war das auch anders. Wenn es da eine ganze Weile nicht geregnet hatte, halt, ne, da haben die Bauern geschrien, weil sie wussten, dann haben wir keine Ernte, dann haben wir nichts zu essen. Halt, ne, und Hunger ist was Furchtbares. Aber was sind wir beschenkte Menschen? Wir werden heute Mittag alle satt. Und wenn einer sagt, ich habe kein Geld, ich habe nichts zu essen, könnt ihr vorbeikommen, ist die Diakonie da, kriegt ihr genug zu essen, könnt ihr essen, kriegst gar kein Thema, haben wir die Gutscheine, kannst du zur Rewe gehen, kannst du alles machen. Anderes ein Punkt, wofür wir dankbar sein dürfen, der Frieden, in dem wir leben dürfen. Haben wir diesen Monat begangen, 80 Jahre Ende des Krieges. Seit 80 Jahren fallen in Deutschland keine Bomben mehr. Müssen wir nicht irgendwelche Menschen in Kriegsgebiete schicken, halt, wo sie dann sterben, Soldaten halt, Frieden haben. Müssen keine Angst haben. Es gibt ja kaum mehr Menschen, die davon erzählen können, wie es im Zweiten Weltkrieg war. Was das bedeutet, was das furchtbar ist, Krieg zu haben und wir dürfen Frieden haben. Was für ein Geschenk. Wie kann man dafür dankbar sein? Wie kann man dankbar sein für Menschen, mit denen man leben darf? Es gibt sicherlich auch Menschen, über die du dich nicht freust und vielleicht sind auch manche Menschen Teil deines Problems. Aber wie viele Menschen sind dir schon zum Segen geworden? In der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Wie dankbar darf man sein, wenn man eine gute Ehe führen darf, wenn diese Dinge sind. Da ist so viel Grund zur Dankbarkeit. Und wenn man selbst auf das Irdische nicht guckt und keinen Grund zur Dankbarkeit hat, dann gucke ich auf das, was der lebendige Gott für mich getan hat. Da gucke ich nach Golgatha. Da gucke ich auf den, der für mich gestorben ist, für meine Schuld und Sünde, der gesagt hat, Olli, da hast du keine Probleme mehr mit, das habe ich alles erledigt, dafür habe ich alle Schmerzen erlitten, alles für dich getan. Und da werde ich mit tiefer Dankbarkeit erfüllt, wenn ich wirklich an das denke, was der lebendige Gott für mich getan hat auf Golgatha und was er mir schenkt, wenn ich sterben werde, dass ich ewiges Leben haben werde halt. Wow, das ist was Wunderbares. Und Gott möchte von uns, dass wir dankbar sind. Deshalb lässt er den Paulus hier das nochmal sagen. Sei dankbar halt, nicht? Wacht mit ihm mit Dankbarkeit, weil er möchte für seine Kinder das Beste. Und Dankbarkeit ist ein fantastisches Gefühl, das kennen wir alle. Wenn du so, was du dich auf eine Prüfung dich vorbereitet hast und die hat geklappt halt, der Moment, wenn die gute Note da ist, oh, tiefe Dankbarkeit, hält leider nicht so besonders lange an. Oder wenn man eine schwere Krankheit hat und dann ist doch wieder alles in Ordnung, Dankbarkeit halt. Ne? Wenn man bei den Aktienspekulationen einen riesen Gewinn gemacht hat und sagt, super, neues Auto ist möglich und sonst irgendetwas halt. Dankbarkeit ist ein tolles, fantastisches Gefühl. Und das möchte Gott, dass wir das haben. Und zu dieser Dankbarkeit kann man sich hin erziehen, indem man wirklich auf die Dinge guckt und dafür dankt. Im Danken werden wir dankbar. Das ist so ein Zirkelschluss. Je mehr ich danke, desto mehr Grund finde ich zum Danken und desto dankbarer werde ich und desto besser geht es mir, das möchte Gott. Und wenn ich das Danken unterlasse, passiert das Gegenteil, dann werde ich undankbar und unzufrieden halt, dann nörgelst du nur noch an allem rum und alles ist nur noch furchtbar und da führst du ein Leben in Verdruss, das ist das, was der Teufel möchte. Guck auf all das, was nicht klappt in deinem Leben halt nicht und da reg dich drüber auf und wirfst den Leuten vor, das ist die Vorgehensweise, das ist das, was der Teufel sagt. Da geht es deinem Umfeld schlecht und dir vor allen Dingen halt. Das Welt möchte Gott nicht. Der möchte, dass du dankbar bist in allen Dingen. Und er hat dir allen Grund zur Dankbarkeit gegeben. Deshalb da nochmal auch für eure Betspraxis. Bitte nehmt das mit. Ihr dürft alles Gott hinlegen. Eure Bitten, eure Klagen, überhaupt gar kein Thema. Aber vergesst das Danken nicht. Und macht das ruhig mal. So wie in den Dankpsalmen. Da gibt es ja ganze Gebete, Lieder, die nur danken. Macht das ruhig mal. Nehmt euch mal nächste Woche Zeit und sagt mal, ich setze mich einfach jetzt mal 10 Minuten hin und danke Gott 10 Minuten für all das in meinem Leben. Wisst ihr, da werdet ihr denken, ich kriege diese 10 Minuten gar nicht voll. Wenn du dein Leben reflektierst, wirst du merken, das sind 10 Minuten viel zu wenig. Das ist so gigantisch, wie man da einfach dann Dinge kennt. Und nachher, wenn man das gemacht hat, ich darf das so aus eigener Praxis sagen, da geht es dir richtig gut wieder. Da bist du einfach dankbar, weil du das nochmal betrachtet hast, reflektiert hast halt, das ist das Wunderbare. Und deshalb in dieser Schulung noch einmal wirklich der Aufruf zur Dankbarkeit. Seid dankbar für das, was der Herr euch gegeben hat, aber vor allen Dingen auch für das, was wir im Herrn haben. Das Dritte, was wir hier lernen wollen in dieser Gebetsschule des Paulus, die Fürbitte für die Verkündigung im Gebet. Ein ganz anderer Aspekt als die ersten beiden. Hier heißt es, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue, und wir das Geheimnis Christi sagen können. Ja, wir, die wir im Glauben sind, die wir zu Jesus gehören, wir sind traurig darüber, dass in Deutschland, dass in Mitteleuropa so wenig Christen sind. Immer mehr Gemeinden werden geschlossen, Landeskirchen implodieren, so muss man das mittlerweile ja sagen, bei den Veränderungen, die da sind. Der Glaube spielt in der Öffentlichkeit keine Rolle mehr, ganz im Gegenteil, gibt immer mehr Druck auf uns Christen halt. Aber was sind denn Gründe? Und die sind vielfältig, aber der Hauptgrund liegt darauf, weil Menschen das Wort nicht mehr annehmen, weil sie eben nicht gläubig sind. Aber dass Menschen zum Glauben kommen und dass sie das Wort annehmen können, dazu bedarf es nicht primär irgendeiner geschliffenen Theologie oder brillanter Theologen, die auf der Kanzel stehen. Das ist alles nur nachrangig. Das Entscheidende für die Verkündigung, und Verkündigung haben wir ja noch in ganz Deutschland, ist, dass sie Vollmacht hat. Dass Gott den Predigern, den Verkündigern, ob auf der Kanzel, auf der Straße, das Wort so schenkt, dass es zu Herzen geht, dass eine Tür, so heißt es, hier aufgemacht wird. Also ich kann mich hier hinstellen und kann das hier vorbereiten mit meinen Zetteln, mit all meiner vermeintlichen theologischen Wissenschaft und meiner Klugheit halt, kann irgendwelche rhetorischen Tricks reinpacken und kann sonst was für Geschichten erzählen, dass die Leute sagen, hier war eine gute Kanzelrede, war sehr ansprechend, kann man sich wieder anhören. Aber es ist keine Frage der Vollmacht. Das schenkt Gott allein. Und ich darf euch das wirklich aus eigenen Erfahrungen so sagen. Also ich habe manchmal schon hier vorne gestanden halt und habe gedacht, so, wenn ich im Gebet bin, heute schlägt es so richtig durch und ich sage es jetzt ein bisschen überzogen halt, da müssen die Kirchvorsteher hinterkommen, also die Predigt war ja so gigantisch, jetzt müssen wir dir eine Lohnerhöhung geben halt, ne? Weil ich so überzeugt war von dem, was war und dann kommst du nach Hause, machst Internet an und dann steht dann da, ja Pastor Latzel, schöne Lieder ausgesucht und du merkst, da ist kaum was drüber gekommen, du warst so beglänzt und beglückt. Und anders mal stehe ich da unten und denke, Mensch, die Woche war so voll, konnte ich mich nicht richtig vorbereiten, hast du alle schon 28 Mal erzählt, heute werden sie kommen und sagen, ja Olli, jetzt müssen wir was anders machen, halt, so geht es leider nicht mehr weiter. So, und dann merkst du auf einmal, wie Gott Vollmacht schenkt und Leute wirklich aus der Predigt richtig was nehmen konnten. Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist nur das, was Gott schenkt. Und das kannst du nicht bedingen, das kannst du nur erbeten. Ab und an fragen mich Gemeinden, auch schon mal Bibelschulen, da gehe ich hin und dann mache ich dann einen Vortrag zum Thema, so was gehört denn zu einer vernünftigen Predigt dazu, da machst du so ein bisschen homiletischen Unterricht und sowas und dann kann ich eine Menge auch erzählen, was man an Übersetzungen und Vorbereitungen und alles Mögliche, das hat alles seine Berechtigung. Aber das Wichtigste, sage ich immer wieder, ist für die Predigt das Gebet. Und zwar für den Prediger, vor der Predigt, nach der Predigt halt und auch für die Gemeinde, dass sie betet. Ich sage mal einen sehr steilen Satz, aber den darf man nicht missverstehen. Jede Gemeinde hat den Prediger, den sie verdient. Je mehr die Gemeinde betet, auch um Verkündigung, desto mehr wird kommen. Also wenn ich in den Gottesdienst gehe, bete ich vorher grundsätzlich immer, Herr, hab ein Wort für mich bereit. Tu mir die Tür auf, dass es mich anspricht. Ich kann mich hinsetzen, jeden Gottesdienst und so nach dem Motto die theologischen Haken dran machen, sagen, das ist richtig, war alles in Ordnung, hier rechtgläubige Predigt. Aber ob es für mich zur Wahrheit wird, mein Herz aufgetan wird, ich merke, wow, hier bin ich gemeint. Das ist ganz was anderes. Und darum geht es, wirklich die Tür des Herzens offen. Und das läuft in der Verkündigung. Mir ist auch so wichtig, dass wir mit dem Vorstand grundsätzlich vor jedem Gottesdienst beten. Aber das ist für die Kirchvorsteher nicht nur eine Aufgabe am Sonntagmorgen, dass wir die 10 Minuten in der Sakristei haben. Das müssen wir die Woche auch machen, aber das müsst ihr auch machen. Für die Verkündigung beten. Das ist so entscheidend, dass Gott eine Tür aufmacht. Wenn wir gucken in die Bibel, Apostelgeschichte 2, da steht Petrus. Der ist kein Rhetoriker, das ist ein Fischer, vermutlich Analphabet. Und der predigt. Und dann heißt es, es ging ihnen durchs Herz. Gott gab seinen Geist halt, dass sie angesprochen waren, merkten, jawohl, Jesus ist der Herr. Apostelgeschichte 16 von der Lydia, da erzählt Paulus davon halt, wer Jesus Christus ist. Und dann heißt es da, da tat der Herr ihr das Herz auf. Nur so funktioniert es. Und das kann man nicht machen. Das schenkt der Herr alleine. Und auch das ist etwas, was Paulus immer wieder die Gemeinde auffordert, betet dafür. Also nicht nur hier im Kolosserbrief halt, nicht 2. Korinther 2, als ich aber nach Troas kam zu predigen, das Evangelium Christi, und mir eine Tür aufgetan war. Also auch hier spricht er davon, ja, in Troas, was konnte ich da schon machen? Aber der Herr hat eine Tür aufgetan. Im Römer bittet er, ich mahne euch, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mit mir kämpfen helft durch eure Gebete. Paulus, der Vollmächtige, was ist das für ein Apostel? Was hat der Wunder getan? Wie konnte der predigen? Aber der weiß eins, ohne das Gebet kriege ich hier nichts gebacken. Dann ist die Tür zu. Ich brauche in diesem Kampf der geöffneten Türen, dass das Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Da brauche ich eure Gebete. So, und wenn Paulus das der Gemeinde sagt, nicht nur einmal, sondern mehrfach, dann muss Pastor Latzel das für seinen Dienst sagen, aber auch für den Dienst aller anderen Verkündiger. Bitte vergesst nicht, um die Verkündigung zu beten. Immer wieder. In St. Martini, in den Gemeinden, wo ihr seid, in Deutschland, dass der Herr Vollmacht schenken möge, dass das Wort euch erreicht. Das ist ganz wichtig. Übrigens, auch wenn ihr Bibel lest, selber dann auch zu beten halt, wenn Gott zu euch spricht, wenn ihr einen Text lest, betet vorher, Herr, sprich zu mir, öffne du mir das Herz, dass das, was ich jetzt lese, auf fruchtbaren Boden fällt, damit die Tür in meinem Herzen geöffnet wird. Also das ist ganz wichtig, die Fürbitte für die Verkündigung im Gebet. Das sagt uns Paulus, dass das ganz wichtig ist. Und ein viertes und letztes, das Eintreten für die verfolgten Geschwister im Gebet. Das sagt er hier, betet zugleich für uns, dass Gott uns eine Tür für das Evangelium auftut, für das Evangelium, um dessen Willen ich in Fesseln bin. Er ist im Gefängnis, wir wissen nicht ganz genau, ist es Rom, Caesarea, ist es Ephesus, das spielt auch letztlich keine Rolle, wo er ist im Gefängnis, es sieht sehr schwierig aus, um des Evangeliums willen. Und er braucht in dieser schweren Situation, in dieser Bedrängnissituation, das Gebet der Geschwister. Betet für mich. Auch das ist etwas, was er immer wieder sagt. Epheser 6. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu in Beharrlichkeit Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich das verkündige. Dessen Bote ich bin in Ketten, da damit ich es in Freimut rede, so wie ich es muss. Er weiß um seine Situation, um die Anfechtung, die das bedeutet, gefangen zu sein, um des Evangeliums willen, sogar mit dem Tode zu rechnen. Und er sagt, ich brauche euer Gebet. 2. Korinther 1, genauso erzählt er von den Dingen, die in Asien passiert, in der Provinz einfach. Und da fleht er sie an um die Fürbitte, so heißt es, helft uns mit eurer Fürbitte, damit wir einfach weiter verkündigen können. Das ist so wichtig, dass wir einander tragen, wenn Brüder und Schwestern in der Bedrängnis sind, wenn sie um des Evangeliums willen verfolgt werden. Und auch das lesen wir in der Bibel von Anbeginn an. Es ist nicht so, dass da Petrus verkündigt, Jakobus und all die anderen halt und dann nur der Beifall kommt und Menschen sich bekehren. Zu den Bekehrungen tritt sofort die Verfolgung. Jakobus wird getötet, bis auf Johannes wissen wir, sind alle anderen auch getötet worden, Petrus gekreuzigt worden, Bartimäus gehäutet worden, Thomas mit der Lanze durchbohrt, die haben alle das Martyrium erlebt. Warum? Nur weil sie Jesus verkündigt haben. Aber in dieser Härte, dieser Schwere des Dienstes und gerade auch in der Verfolgungssituation braucht es das Gebet der Gemeinde, dass sie sich dazustellen. Wir haben einen Auftrag für die Geschwister in der Verfolgung zu beten. Jetzt können wir sagen, ja, uns geht es ja soweit ganz gut. Hier in Deutschland ist ja noch so relative Religionsfreiheit, noch kannst du so relativ alles sagen, musst zwar ein bisschen aufpassen, aber ins Gefängnis wirst du noch nicht geworfen. Aber weltweit ist das ganz anders. Weltweit sieht das ganz anders aus. Und ich habe mir überlegt, als ich diese Predigt dann vorbereitet habe, was sagst du denn, lässt das jetzt bei so einem allgemeinen Appell, wir müssen beten, da werdet ihr das alle abnicken. Aber ich habe gedacht, ich bringe einfach mal 4 Namen mit. 4 Namen von Brüdern und Schwestern, die um des Evangeliums willen nicht nur ein bisschen Drangsal haben, sondern die im Gefängnis sitzen, die Furchtbares momentan erleiden, nur weil sie zu Jesus gehören. Sie sind zum Teil allein, vergessen, in furchtbaren Zuständen. Und wenn wir jetzt hören hier im Predigttext, wir sollen auch für die verfolgte Gemeinde bitten, halt, dann wollen wir das konkret machen heute Morgen. Ich nenne einfach 4 Namen. Da ist eine Schwester, Lali Saati aus dem Iran. Die ist zum Glauben gekommen, dann ist sie erst in Malaysia gewesen, hat Asyl beantragt, weil sie es nicht aushalten konnte, ob ihres Glaubens, weil sie in dem Iran nicht frei leben konnte, halt, hat aber kein Asyl bekommen und musste zurück in den Iran. Dann ist sie verhaftet worden und vor 2024 ist sie wegen ihres Glaubens jetzt zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nur weil sie zum Glauben gehört. Gefängnis im Iran. Das Indonesien, das ist ein Bruder, der heißt Mohammed Casey, ist ein indonesischer Evangelist. Er ist zu 12 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er vermeintlich auf einem YouTube-Kanal den Islam gelästert hat. Es ist jetzt mittlerweile so, dass die Strafe etwas reduziert wurde auf 8 Jahre, aber immerhin noch 8 Jahre, nur weil du auf YouTube von Jesus erzählt hast. Da ist in China der Pastor Wang Yi, Leiter der Early Rain Covenant Church, und der ist 2018 mit seiner Frau und zahlreichen Gemeindegliedern verhaftet worden. 2019 sind alle anderen entlassen worden, nur er ist seitdem im Gefängnis. Und er ist 2019 zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er war relativ bekannt. Es gibt auch ein tolles Buch, wir haben das von der HMK nochmal neu jetzt auflegen lassen, Treuer Ungehorsam. 9 Jahre Gefängnis in einem chinesischen Gefängnis, weil du zu Jesus Christus gehörst und weil du ihn verkündigt hast. Und sie dir unterstellen halt, dass du aufrührerisch wirken würdest. Und ein 4. und letzter Name, Dr. Kiflu, ein Mathematiker. Der war Pastor und sehr einflussreicher Gemeindeleiter in Eritrea. Der ist 2004 verhaftet worden. Der sitzt seitdem im Gefängnis und Eritrea ist mithin das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist auf derselben Ebene wie Nordkorea. Seit 2004, da war ich hier noch nicht mal Pfarrer in dieser Kirche, so lange ist das her. Seitdem sitzt der im Gefängnis. Der Missionsleiter von der HMK, Manfred Müller, hat erzählt, dass sie vor einiger Zeit die Tochter von ihm getroffen haben. Die kennt ihren Vater gar nicht, die war ein Baby noch, als der Vater inhaftiert wurde, kein Kontakt, kennt ihn nicht. Wir müssen uns vorstellen, alles nur wegen Jesus, einfach nur 4 Namen. Es gibt 10.000 andere, die dasselbe Schicksal teilen. Aber uns einfach nochmal 4 Namen, auch das vor Augen zu stellen, da stehen Menschen hinter, dass das bedeutet. Das sind Familien dahinter mit all dem, was bedeutet. Ich will jetzt nicht mal reden von der finanziellen Not, die die Menschen natürlich haben, wenn der Verdiener wegfällt, mit den Ängsten um das Leben, mit dem, was da zerbrochen ist, wenn keine Familiensachen stattfinden können. Halt, ne? Aber das Wenigste, was wir tun können, ist die Hände falten und für diese Geschwister beten. Und das einfach nochmal konkret zu machen, was es heißt, einfach, ja, das Eintreten für die verfolgten Geschwister im Gebet. Ich nenne einfach die Namen nochmal. Lale Saati, Wang Yi, Muhammad Casey und Dr. Kiflu. Nimm sie einfach in die nächste Woche mit und lasst uns zum Herrn rufen und gucken, was der Herr vielleicht an Wunder schenken kann, dass er sie einfach befreien kann, aber dass sie in der Situation, wo sie jetzt sind, einfach auch wohltun kann. In der Gebetsschule des Paulus, 4 Punkte, die uns Paulus hier noch einmal gesagt hat, erinnert hat an die Beharrlichkeit im Gebet, an den Dank im Gebet, an die Fürbitte für die Verkündigung im Gebet und für das Eintreten für die verfolgten Geschwister im Gebet. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deiner Gebetspraxis segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.